Ja, es ist schon ein schwieriges Thema, was uns heute bewegt. Wenn Entmutigung uns alle Kraft rauben will, gezeigt am Beispiel von Elia. Dieses Bild, was ich hier aufgezeigt habe, was auch im Internet erscheint, zeigt so zwei Frauen völlig entmutigt, völlig perspektivlos. Sie greifen zur Flasche. Ihre Lebenssituation scheint aussichtslos. Entmutigung ist ein riesiges Thema und nicht selten der Vorbote einer Burnout-Erkrankung. Ich möchte uns heute Elia vorstellen, ein Gottesmann mit Leidenschaft. Das ist unser Thema, Leidenschaft im Glauben und Leben. Und das hat Elia gehabt, viele Jahre lang, mit Begeisterung für Gott unterwegs gewesen. Aber auch er kennt Entmutigung und eine große Krise in seinem Leben hat ihn buchstäblich aus der Bahn geworfen. Er hat sich selbst verloren. In schier auswegloser Situation wollte er nur noch sterben. Er war total entmutigt, hat er aufgegeben. Doch Gott ist Spezialist darin, entmutigte Menschen wieder aufzurichten und mit neuer Kraft zu versorgen. Das gilt auch heute noch und das möchte ich in meiner Predigt aufzeigen. Ich glaube, wir alle, und ich kenne das auch aus meinem Leben, auch aus meiner eigenen Burnout-Situation oder meiner Situation, wie ich sie öfters auch im Gemeindedienst erlebt habe, es gibt Entmutigung und man möchte am liebsten vor allem weglaufen. Lasst mich doch alle in Ruhe. Und man fühlt sich alleine. Keiner ist da, der einem hilft. Stimmt natürlich nicht, aber man fühlt das so, als wenn keiner da ist. Und plötzlich ist so eine Situation da, wo du gar nicht mehr weißt, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Im Leben, im Dienst, in der Familie, vielleicht sogar in der Ehe, auf dem Arbeitsplatz. Und Entmutigung ist, wie gesagt, ein riesiges Thema, ein Thema, was viele Menschen auch krank gemacht hat. Millionen Menschen in Deutschland leiden an Depressionen unterschiedlichster Formen. Und das beginnt immer mit Entmutigung. Und was brauchen wir, wenn wir entmutigt sind? Wie sagt es meine Frau in der Anmoderation? Ermutigung. Von Gott und von Menschen. Und genau das ist die Geschichte um Elia. Wenn wir uns diesen großen Gottesmann anschauen, Elia, wie wir ihn in der Bibel vorfinden, im 1. Könige 17 bis 19, so wird deutlich, was er buchstäblich Gigantisches und buchstäblich auch Unglaubliches mit Gott erlebte. Wunder über Wunder. Sie ließen ihn zu einem starken Mann des Glaubens heranreifen. Allein die Geschichte am Berg Karmel, wo er im Auftrag Gottes den Götzenkult ausrottete, ist gigantisch. Doch schon einen Tag nach diesem so großen Wunder ereignete sich diese Geschichte hier. Ahab, der König, damals von Israel, erzählte seiner Frau Isabel alles, was Elia getan hatte, wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Ich unterbreche mal kurz den Text. Jahre vorher hätte Elia einmal mühsam gelächelt und gesagt, das willst du mit mir machen, Isabel? Mein Leben ist in Gottes Hand, du kannst mir gar nichts. Aber hier war er in einer anderen Situation. Hier war er entmutigt. Hier war er schon fertig. Und dann lesen wir weiter. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er aber ging allein, eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Elia möchte sterben. Es reicht. Er versinkt in einer totalen Entmutigung. Man könnte sie auch als eine Erschöpfungsdepression bezeichnen. Und wir sehen fünf wesentliche Faktoren, die bei ihm dafür sorgten, dass dieser innere Zusammenbruch kam. Hier kommen sie, alle fünf. Der erste Faktor, Elia war körperlich und seelisch übermüdet. Und wer körperlich und seelisch übermüdet ist, entmutigt ist, der verliert das Bewusstsein ein von Gott geliebtes und begnadetes Kind zu sein. Israel erlebte 3 Jahre lang Hungersnot. Und Gott schickte dem Volk Elia, damit es zu Buße finden konnte. Sie sollten umkehren von ihrem Baalskult. Doch nichts tat das Volk. 3 Jahre Hungersnot. Und am Ende war jenes gewaltige göttliche Handeln am Berg Karmel, wo Gott eindrucksvoll seine Macht demonstriert, als Elia Gottes Gegner und die falschen Propheten tötete. Die lange Hungersnot und die lange Einsamkeit und vor allem auch die Arbeitslosigkeit haben Elia emotional ausbrennen lassen. Und auch die Erfahrung, die er dort am Berg Karmel macht. Ja, es ist auf der einen Seite ein großes göttliches Wunder. Aber findet das Volk wirklich zur Buße? Kehrt es wirklich zu Gott um? Oder lassen sie sich nur von dem Spektakel faszinieren und alles bleibt beim Alten? Und so ist es. Es ändert sich nichts. Und auch das macht Elia wahrscheinlich noch zusätzlich. Das ist der sogenannte Sargnagel auf sein, der nochmal oben drauf kommt, wo Elia sagt, jetzt kann ich nicht mehr und jetzt will ich auch nicht mehr. Gott, und das reicht mir jetzt auch. Ja, er kommt zu dieser Kurzschlussreaktion, ich will nicht mehr, Gott, lass mich sterben. Ein zweites entdecke ich, Elia ließ sich auch von den Lebensumständen treiben. Und wer sich von den Lebensumständen treiben lässt, verliert authentisches, also ehrliches, aufrichtiges Leben. Er reagiert auf Ahabs Ehefrau Isabel mit Flucht. Obwohl er doch als Gottesmann in der stärkeren Position ist. Zumal Gott ihm dieses gewaltige Wunder am Berg Karmel geschenkt hat. Könnt ihr mal nachlesen. Tolle Abendlektüre heute. 1. Könige 17, 18, 19. Sehr interessant. Aber hier agiert er nicht mehr. Hier reagiert er. Und das ist immer kritisch. Wenn ich in eine Verfassung komme in meinem Leben, dass ich nicht mehr agieren kann, sondern nur noch reagiere auf das, was auf mich einströmt, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich ausbrenne. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich entmutigt aufgebe. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn irgendwann ein Punkt kommt, wo ich nicht mehr kann. Und das ist sehr kritisch, wenn ich nicht mehr agieren kann. Man verliert dann auch den Glauben, dass Gott mächtiger ist als alles andere. Man fühlt sich plötzlich nicht mehr sicher in Gottes Hand geborgen. Und noch gefährlicher, man wird zum Spielball anderer. Und das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Hier sind dringend Lebenskorrekturen nötig. Ein drittes entdecke ich. Elia, und auch das ist sehr spannend, lässt sich von seinem Egoismus treiben. Und wer sich vom Egoismus, also vom Ich-Denken treiben lässt, der packt Gott in die zweite Reihe. Die Aussage, ich bin nicht besser als meine Väter. Ja, was hat Elia denn erwartet von Gott? Und andersrum, was hat er nicht alles mit Gott erlebt? Elia ist einer der Männer in der Bibel, die meisten Wunder mit Gott erlebt haben. Wollte er noch mehr? War ihm das immer noch nicht genug? Reichte das nicht? Was erwarten wir von Gott? Das ist eine ganz wichtige Frage auch in meinem Leben. Was erwarte ich von Gott? Erwarte ich in einem Gemeindedienst jeden Tag 10, jede Woche 100 Bekehrungen oder 10? Und es passiert nichts? Erwarte ich, dass tolle Mitarbeiterschaft da ist und sie ist nicht da? Was erwarte ich von Gott? Ich bin nicht besser als meine Väter. Muss ich denn besser sein als andere, als der Kollege in einer anderen Gemeinde, als der Mitarbeiter im Mutter-Kind-Haus? Muss ich besser sein? Oder darf ich sein, der ich bin? So wie Gott mich geschaffen hat. Mit meinen Gaben, Möglichkeiten und Fähigkeiten. Elia wendet sich enttäuscht von Gott ab. Oft schleichen sich unbemerkt im Laufe eines langen Christenlebens Verdienst und Ehrgedanken ein. Ich muss etwas leisten vor Gott und natürlich auch vor Menschen, damit man mir mal ordentlich auf die Schulter klopft. Und Menschen, die so denken, muss Gott unter dem Ginsterstrauch liegen. Nur so können sie dringende Korrekturen im Leben vornehmen. Nur in der Neuausrichtung unseres Lebens können wir auf die erneuernde Kraft Gott hoffen und um sie bitten. Zur Neuausrichtung werden wir nur finden, wenn wir radikal unsere eigenen Motive hinterfragen und vor Gott bekennen. Das ist ein schmerzhafter Weg, aber er verspricht Heilung. Das hat Peter Strauch einmal so formuliert. Ein vierter Faktor. Elia hatte falsche Erwartungen. Und wenn ich falsche Erwartungen an Gott habe, dann verliere ich auch den Gehorsam Gott gegenüber. Ich bin nicht besser als meine Väter. Was hat er denn erwartet? Wollte er größer sein als Mose und David oder wer auch immer? Wollte er mehr erreichen als andere? Hier sind einige Stichworte: Anspruchsdenken, Materialismus, Leistungsdruck. Aber es geht auch anders. Und oft ist weniger mehr. Worauf kommt es an? Dass sich meine Träume, Wünsche und Gedanken erfüllen oder dass Gott mit mir und meinem Leben zum Ziel kommt? Falsche Erwartungshaltung führen letztlich zum Verlust des Gehorsams Gott gegenüber. Man hört nicht mehr auf das, was Gott sagt und tut es folglich auch nicht mehr. Allein die Nähe zu Jesus Christus entscheidet darüber, ob unser Leben gelingt oder ob es irgendwann in sich selbst versinkt. Und ein fünfter Aspekt, auch den entdecke ich bei Elia, er war enttäuscht von Gott. Das ist hier so ein Begriff, Täuschung steckt da ja hinter. Es ist enttarnt worden und er fühlt, dass Gott mit ihm sein Spielchen getrieben hat mit dem Elia. Ja, das große Wunder am Berg Karmel, und passiert ist nichts. Ich bin enttäuscht von dir, Gott. Und das führt zum Verlust des Glaubens und zum Verlust des Vertrauens in Gott. Falsche Erwartungen führen zur Enttäuschung und zur Entmutigung. Sie lassen uns im Leben und im Dienst entmutigen. Elia war enttäuscht, vielleicht sogar über sich selbst, über Gott, aber vor allem über das Volk, das nicht zur Buße fand. Elia war enttäuscht, weil sein ganzer Einsatz für Gott scheinbar umsonst war. Und Menschen, die enttäuscht sind, drohen ihren Glauben zu verlieren. Sie verlieren nicht ihr Heil. Das Heil ist in Gottes Hand sicher und geborgen. Aber ich kann mein Vertrauen in Gott verlieren. Und das ist bitter. Ja. Und wer Gott verliert, setzt letztlich sein eigenes Leben aufs Spiel. Elia tat es und hat dabei verloren. Gott, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Und da liegt er nun unter dem Ginstern. Und eigentlich, wenn die Geschichte hier zu Ende wäre, wäre es sehr dramatisch. Aber glücklicherweise ist sie hier nicht zu Ende. Sie bekommt nämlich ein Happy End. Gott heilt seinen erschöpften Elia. 1. Könige 19, 5 bis 18 nachzulesen. Und dort, wo Menschen am Ende sind, ist Gott es noch lange nicht. Er ist Experte darin, entmutigte Menschen wieder zu ermutigen und aufzurichten. Und er tut es in drei Schritten. Er gewährt ihm zuerst einmal Ruhe für den Körper, dann bekommt er Ruhe für seine Seele und dann bekommt er eine tiefe Begegnung mit Gott in einer erneuerten Glaubens- und Gottesbeziehung als Folge. Zuerst fällt auf, dass Gott seine flüchtigen und entmutigten Diener nicht aufgibt. Nie lässt er seine entmutigten Kinder los, nie gibt er flüchtige Versager auf. Und das soll uns zu denken geben. Handeln wir doch oft so anders. Und Menschen, die am Ende ihrer Kräfte sind, benötigen diese drei Dinge. Heilung des überarbeiteten Körpers, Heilung der verzagten Seele und Heilung der zerbrochenen Gottesbeziehung. Diese drei Dinge brauchen wir. Und genau diese drei Dinge gewährt Gott jetzt seinem Diener Elia. Er lässt ihn zur Ruhe kommen und stellt seine körperliche Verfassung wieder her. Plötzlich berührte ihn, so lesen wir es in der Bibel, ein Engel und sagte zu ihm: Steh auf und iss. Er blickte sich um und sah ein Stück auf einem heißen Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß er und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagt: Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Zuerst fällt auf, dass Gott Elia lange und ausgiebig schlafen lässt und ihn mit guter Nahrung und Flüssigkeit versorgt. Wie treten diese Engel heute auf? In Form von liebevollen Angehörigen, Familienangehörigen, vielleicht der Ehepartner, der Seelsorger, der Arzt, der Therapeut. Wer erschöpft ist, benötigt diese längere Pause. Der Körper muss zur Ruhe kommen und völlige Regeneration erfahren. Ich habe das selber in meiner Burnout-Phase erlebt, wie wichtig gerade dieser Bereich ist, dass der Körper zur Ruhe kommt, dass man wieder schlafen kann, dass Schlaflosigkeit aufhört, dass man sich wieder bewegen kann und Spaß daran hat, auch in der Natur zu laufen. Der Körper muss zur Ruhe kommen. Das kann Monate dauern. Wie dankbar bin ich für unser Sozialsystem hier in Deutschland und auch für unsere medizinische Versorgung. Erschöpfte Menschen können heute sogar auf Krankenkassenkosten oder über den Rentenversicherungsträger Kuren beantragen, Heilung erfahren. Und es gibt viele gute Einrichtungen, die hier helfen können. Aus allem aussteigen, körperlich zur Ruhe finden, eine Sabbatzeit bekommen, kann ein erster, ja muss ein erster wichtiger Schritt sein. Ganz gleich, welche beruflichen Folgen das hat, es ist notwendig, um dann in einem zweiten Schritt wieder emotional und in einem dritten Schritt auch geistlich auftanken zu können. Und diese Zeit brauchen wir. Ich hörte es in dieser Woche von einer, und unsere Töchter ist sehr krank geworden, richtige schöne fette Grippe, und der einzige Gedanke, der sie bewegt hat: Ich muss ganz schnell wieder gesund werden, weil meine Arbeitskollegen leiden ja jetzt. Man gönnt es sich heute nicht, auch die Zeit zu nehmen, um wieder gesund zu werden. Denkt sofort, was ist hier, was ist da, was ist das? Geht nicht, man nimmt sich die Zeit nicht. Das ist falsch. Ein zweiter Aspekt. Gott lässt Elia wieder ins seelische Gleichgewicht kommen. Nochmal, da kam der Engel ein zweites Mal, berührt ihn und sagte: Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Und Elia aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um dann 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Nachdem Gott seinen Körper zur Ruhe gebracht hat, er neue körperliche Kraft bekommen hat, kommt nun die Seele dran. Gott lässt Elia zu sich kommen. 40 Tage lang, fast sieben Wochen, bekommt Elia göttlichen Urlaub verordnet. Gemütlich macht er sich auf zum Berg Gottes. Dort, wo er lag am Ginster, und zum Berg Gottes sind etwa 320 Kilometer Entfernung. Durch 40 Tagesmärsche macht also 8 Kilometer am Tag. Ein guter, normaler Wanderer läuft etwa 4 Kilometer pro Stunde. Das heißt, er ist 2 Stunden auf seinen Füßen und 22 Stunden eben nicht. Was macht er in den 22 Stunden? Außer schlafen, ziehen wir das mal ab. Ich glaube, er hat ganz viel Zeit, in der er einfach sitzt. Und seine Seele kommt zur Ruhe. Er lässt sie baumeln. Sie kommt in eine neue Anbetungszeit vielleicht. Eine neue Freude an Gottes Natur. Vieles mehr. Einfach nur Zeit haben, nichts tun, genießen, das zu tun, woran ich Spaß habe vielleicht auch. 7 Wochen lang oder fast. In dieser Zeit bekommt Elia Muße, um über vieles nachzudenken. Die Einsamkeit, das Gebet, das Nachdenken, die Gespräche führen mit lieben Menschen, neue Zeit haben für Hobbys, Altlasten abarbeiten und vieles mehr braucht eben Zeit, damit die Seele gesund werden kann. Und Elia bekommt diese Zeit von Gott ganz persönlich. Das war sein Jakobsweg. Ich bin so dankbar, dass es diese Bibelstelle gibt. Lehrt sie uns doch, wie wichtig es ist, der Seele Zeit zum Heilen zu geben. Wer emotional ausgebrannt ist, kann keine Pillen schlucken. So etwas gibt es nicht. Aber er kann Zeit bekommen. Und Zeit heilt bekanntlich alle Wunden. Ein drittes dazu. Jetzt lässt Gott Elia vor ihm zur Ruhe kommen und stellt auch sein geistliches Gleichgewicht wieder her. Lesen wir im Text weiter. Der Herr sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Elia antwortete: Ich habe den Herrn, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Ich habe was geleistet. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie mich auch umbringen. Einschub, es stimmte nicht. Später macht Gott ihm klar, dass es 300 weitere gibt, die auch überlebt haben. Klammer zu. Da sprach der Herr zu ihm: Geh hinaus, stell dich auf den Berg und dem Herrn, denn der Herr, vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht und ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Auch das ist ein sehr interessanter Aspekt. Gott kommt nie gewaltig mit Macht und Herrschaft und Donnergetöse, sondern Gottes Stimme ist oft die kleine, die ganz leise Stimme in unserem Herzen. Und da müssen wir hinkommen. Da müssen entmutigte Menschen wieder hinkommen, dass sie diese leise Stimme Gottes hören können. Und das Laute, was drumherum ist, muss weg sein. Sonst gibt es keine erneuerte Gottesbeziehung. Merkt ihr, wie lang dieser Weg sein kann, bis der Lärm um uns herum wirklich weg ist? Eine Stimme sprach, lesen wir weiter: Was tust du hier, Elia? Er sagte: Ich habe dem Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben. Jetzt wollen sie auch mich umbringen. Elia sagt dasselbe ein zweites Mal, hat immer noch nicht begriffen, worum es geht. Da sprach der Herr zu ihm: Geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel. Und salbe Elisa, dem Sohn Schaphats, aus Abel-Meloa, an deiner Stelle zum Propheten. Es bleibt offen, ob hier jetzt das Dienstende von ihm eingeleitet wurde, weil er zerbrochen ist, der Elia. Ich glaube es nicht. Wenn ich die Bibel weiterlese, sehe ich eigentlich, dass hier ein neuer Dienstbeginn, ein neuer Auftrag erstellt wurde. Erst wenn der Körper und die Seele zur Ruhe gekommen sind, kann das geistliche Leben eine Neuausrichtung erfahren. Und hier beginnt Gottes ganz normale Seelsorge an Elia, um ihn vollständig wiederherzustellen. Eine Bestandsaufnahme, eine Begegnung mit Gott und eine neue Dienstanweisung. Das brauchen Menschen, die in eine neue Gottesbeziehung kommen. Zuerst ist da die Bestandsaufnahme. Was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Wo sind Korrekturen nötig? Elias, ist Quatsch, was du mir da gerade erzählt hast, sagt Gott. Es gibt weitere 300 Propheten, die alle auch einen tollen Dienst für mich tun. Du bist nicht alleine und du bist, an dir hängt auch nicht alles an. Wie oft haben wir den Eindruck, dass wir der Nabel der Welt sind und wenn wir nicht mehr da sind, bricht alles zusammen. Das stimmt doch nicht. Die Welt geht doch auch ohne uns weiter, oder? Ja? Gott kommt sofort auf das zentrale Problem zu sprechen und arbeitet es in der Seelsorge genau heraus. Die 5 Punkte, die ich am Anfang erwähnt habe, die wird Gott ihm deutlich gemacht haben. Gott führt Elia aber auch zu dem Punkt des eigenen Versagens. Elia, was machst du hier? Hier ist nicht dein Platz. Dein Platz ist woanders. Ja? Er zeigt ihm, wo Elia Buße tun muss. Und Buße bedeutet immer Änderung des Lebens. Aber Elia schüttet auch vor Gott sein Herz aus. Ich alleine. Da ist ja auch ein Hilf und ein Notruf drin. Gott, ich bin alleine, ich schaffe es nicht mehr. Gott, wo sind die Menschen, die mich begleiten, die mich unterstützen? Gott, ich kann nicht mehr. Das ist doch auch ein Hilferuf. Und dieser Hilferuf geht an Gott. Und Gott nimmt das sehr ernst, sehr sanft und sehr liebevoll, geht er mit Elia um. In einem leichten Säuseln erscheint er ihm und streicht ihm einfach nur über die Schulter und sagt, Elia, du bist und bleibst mein geliebtes Kind. Diese persönliche Begegnung mit Gott ist das Wesentlichste, was Menschen brauchen, wenn sie entmutigt sind. Hier helfen im Regelfall keine menschlichen Ratschläge, auch keine gute Theologie, aber eben die persönliche Begegnung mit Gott. Sie ermutigt. Als Peter Strauch, ehemaliger Präsident unseres Bundes, völlig entmutigt war, suchte er für längere Zeit die Stille vor Gott an einem einsamen Ort. Ohne Familie, ohne Telefon, verbrachte er Tage im Gebet und im Bibellesen und ruhte sich aus und wurde von Gott gestärkt. Das hat in einem Buch dann mal Begegnung in der Einsamkeit dokumentiert. Sehr empfehlenswert zu lesen. Und der dritte Teil der Seelsorge ist die neue Dienstbeschreibung. Wir brauchen alle einen klaren Auftrag von Gott, was unserem Dienst entspricht. Was ist mein Auftrag, den Gott mir gegeben hat? Und wenn ich merke, dass ich diesem Auftrag nicht gerecht werde, oder wenn ich mir selber Aufträge gesucht habe, die gar nicht von Gott kommen, dann sollte ich das ganz schnell wieder nachlassen. In der Dienstanweisung Gottes zu leben, das ist unsere Berufung. Und wer diese Dienstanweisung Gottes nicht kennt, Leute, dafür ist Gemeinde da, dafür gibt es Seelsorge, dafür ist ein Gemeindepastor da, um euch und mitzuhelfen, in die Spur Gottes zu kommen, in diese Spur, die Gott sich für Leben vorstellt, zu kommen. Und auch vielleicht zu helfen, mutige Schritte zu wagen, aus dieser Spur vielleicht, oder aus der falschen Spur in die richtige Spur zu kommen. Und auch wenn es weh tut und vielleicht mit Einschnitten verbunden ist. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das tun. Wieder an die Aufgaben von Gott herangeführt zu werden, die unseren Gaben und Möglichkeiten entsprechen. Und darum soll Elia jetzt einmal politisch tätig werden, ein König sein, für Israel und auch noch in Aram. Aber dann eben auch seelsorgerlich, geistlich tätig werden, um seinen Nachfolger Elisa aufzubauen. Und wir können weiter nachlesen in der Bibel, wie Elia und Elisa gemeinsam zuerst unterwegs sind. Und Elia wird ja dann bekanntlich von Gott sogar entrückt, einer der ganz wenigen, die von Gott entrückt werden in den Himmel. Das heißt, er hat noch einen ganz wichtigen Dienst zu erfüllen, einen politischen und einen religiösen, seelsorgerlichen Dienst. Hier schließt sich der Kreis dann wieder. Der Heilungsprozess ist abgeschlossen. Ein neuer Elia geht ans Werk mit neuer Kraft, mit neuer Geistlichkeit, gestärkt aus dieser Gottesbeziehung hervor, mit neuem Vertrauen in Gott. Die weiteren Geschichten zeigen uns Elia als einen gesunden Gottesmann mit Geisteskraft und Gottvertrauen. Liebe Gemeinde, ich muss nicht entmutigt bleiben. Gott hat uns nicht dahin geschickt, dass wir entmutigt sind. Menschen, die entmutigt sind, haben das im Regelfall selbst zu verantworten. Weil irgendwas und irgendwo im Leben falsch gelaufen ist. Und Gott möchte uns helfen, dass diese Phase aufhört, indem er uns körperlich und seelisch zur Ruhe bringt und indem er uns geistlich bei ihm wieder auftanken lässt. Gott möchte uns helfen, dass neue Lebensfreude und neue Leidenschaft für ihn und für Dienst entsteht. Und ich ermutige alle, die heute entmutigt sind, so muss es heißen, dass ihr inspirierende Begegnungen mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus bekommt. Amen.